La Virgen, La Virgen, oh Gott, ich kann kein Spanisch mehr. Gott, ich sage niemals, sag das niemals. Meine damalige Spanischlehrerin sollte diesen Podcast nicht hören.
Sondern dass es sich bewusst, ja, wirklich scheint zu entziehen dieser wissenschaftlichen Norm, ja, also diesem akademischen Schreiben. Ja.
Sie überlagert und verbindet hier sowohl diese ethnische, kulturelle Erfahrung mit dieser sexuellen Erfahrung und will damit quasi auch eine neue Mestiza etablieren als eine neue queere, lesbische Form des Bewusstseins, die eben diese Binaritäten der Heteronormativität genauso überwindet wie der binären Darstellung von Kultur, die zum Beispiel entweder nur mexikanisch oder nur amerikanisch. Was stellst du dir vor, wenn man Religion und Schlange in einem Satz sagt?
Ich bin schlecht in Religion, du weißt eh.
Warte mal, stopp, das ist ein Zitat. Ich bin schlecht in Religion, sagte sie zur Religionswissenschaftlerin.
Psst, ja, deswegen sag ich nur,
ist ja auch mit mir.
Sag ich nur dir.
Und deinen ganzen Zuhörern dann.
Und unseren Zuhörern, genau.
Wir fangen wir doch mal an. Gar nicht.
Wir haben kein Intro. Meine Rede, Jessica, meine Rede.
Oh Mann. Schwierig. Ja, dann hallo Verena.
Hallo Jessica.
Schön, dass du wieder da bist.
Super Intro.
Ach, ich glaube, das macht uns sympathisch.
Das macht uns sympathisch. Außerdem vor der Sommerpause werden wir uns jetzt kein Intro überlegen.
Nee.
Apropos Sommer. Ich bin froh, dass wir immer so früh aufnehmen, wir zwei, weil mittlerweile sind die Temperaturen ja schon nicht mehr aushaltbar. Zumindest bei uns in Wien.
Yep.
Mhm, genau. Mhm. Ich sitze hier im Dunkeln, alles verdunkelt jetzt schon, damit ich diese Stunde jetzt durchhalte.
Oh Mann.
Na, bei uns soll es 38 Grad diese Woche kriegen, also Katastrophe. Ja, wir haben schon ein bisschen Angst.
Ja, nee, bei uns nur 33, ganz so normale, yes. Über 30 Grad, ja. Alles was unter 35 ist.
Das neue Normal. Ja, wirklich. Na, aber passend irgendwie zur heutigen Folge ein bisschen.
Ja, genau das Gleiche wollte ich auch gerade.
Zum geografischen Kontext.
Ja. Hm, ja, ich hatte schon das erste Denken. Oh Mann. Aber apropos Folge, erstmal zur letzten Folge. Was haben wir denn? Die letzten Folgen besprochen.
Richtig. Wir müssen ja eigentlich sagen, letzten Folgen, das war eine Doppelfolge.
Mhm.
Die haben wir gemeinsam moderiert, deswegen ist es dann eine Doppelfolge geworden. Und zwar zu Stuart Hall, oder?
Richtig, also, so ein beiden großen, ja, Theorie-Vorbild.
Ja, ja, total. Und deswegen haben wir auch die zwei Folgen gebraucht, oder? Weil wir zuerst ein bisschen über ihn quasi als Person gesprochen haben und dann über unseren Zugang eigentlich zu seinen Theorien. Und dann haben wir ein bisschen auch drinnen gelesen, in Stuart Hall selbst.
Genau.
Gelesen und mit ihm gelesen.
Ja.
Bisschen was zur Identität, zur Sprache, zur Politik.
Politik, genau.
Ja, genau.
Ja, also genau diese drei Punkte, Identität, Sprache, Politik, die sind bei Stuart Hall ja dagegen gewesen, dass er sich erstmal ganz explizit Gedanken über Identität gemacht hat. Vor allem Identität in der Diaspora und Identität in so einer postkolonialen Zeit. Aus dieser Perspektive zwischen quasi seiner eigenen Herkunft und dann seinem Leben in Großbritannien auch. Und ja, für ihn war, um vielleicht kurz einen Sprachenlink zu machen, Identität immer eine Frage der Artikulation. Genau.
Ja,
also er hat
ja
sich jetzt nicht mit Sprache als Sprachtheorie im engeren Sinne beschäftigt, sondern eher als was haben Sprache und an sich jede Form der kulturellen Repräsentation mit einer Form von Artikulation der Identität zu tun.
Genau. Also das war dann auch eigentlich so dieser Link bei mir. Ne? Obwohl ich da, obwohl ich ja ihn schon sehr gebraucht habe, um über wirklich konkret über Sprache zu sprechen. Aber so wie er das konzeptualisiert quasi, hat das wunderbar gepasst. Genau. Genau. Und heute?
Und heute geht es um eine ähnliche, aber auch andere Perspektive. Und zwar eine Person, die ich gleich sagen werde, die man auch im Titel wahrscheinlich schon lesen kann.
Vermutlich.
Vermutlich, auf die ich gekommen bin, weil, genau, weil es einfach so gut passt. Weil wir haben uns in den letzten Wochen ganz viel über Sprache und über Kolonialismus unterhalten und über Übersetzungen. Und da ist mir einfach eine Person sehr schnell eingefallen. Denn es geht bei dieser Person, ganz wie bei Stuart Hall auch, um Fragen nach Sprache, nach Identität und auch nach Postkolonialität. Aber es ist einfach eine komplett andere Perspektive und ein komplett anderer Stil. Es geht um Gloria Anzaldúa, eine queere Frau aus dem Süden der USA, eine Chicana. Genau. Genau, also eine komplett andere Perspektive. Zur Person sage ich gleich nochmal mehr.
Ja, genau, das wirst du eh gleich mehr sagen. Also komplett andere Perspektive. Und ich muss vielleicht auch dazu sagen, heute bist wirklich du Expertin, weil das ist für mich nicht nur eine andere Perspektive, es ist auch eine ganz neue Perspektive. Also ich habe von Gloria Anzaldúa überhaupt noch gar nie gehört vorher. Also ich habe auch letzte Woche jetzt zum ersten Mal hineingelesen, ja, aber ich bin jetzt schon begeistert. Also ich freue mich auf die Folge.
Genau, das war nicht auch mein erster Gedanke. So die, also ja, Lucy, kennst du nicht. Das ist eine perfekte Folge, in der auch, wo alles, wo Verenas Themen auch ganz viel drin sein werden. Ja, ich bin auch gar
Da,
nicht.
das ist es ja eben, ja, genau. Es sind ja meine Themen drinnen, genau. Ich
Genau.
hatte halt nur überhaupt noch gar keinen Bezug dazu, ja.
Ja. Witzigerweise war mein, ich werde ganz am Ende nochmal was zu meinem Bezug sagen, aber vielleicht vorne weg. Ich bin auch keine Expertin. Ich habe das Buch zwar schon das erste Mal 2016, glaube ich, in den Händen gehabt oder 17, 17. Aber es hat ziemlich lange gedauert, bis ich irgendwie auch in verschiedenen Kontexten, gerade so in diesen Queer of Color Studies, wird sie momentan sehr viel rezipiert, also auch international.
Okay.
Und ich bin quasi in den letzten Konferenzen und bei ganz verschiedenen Vorträgen immer wieder über sie gestolpert worden, sozusagen von Leuten, die quasi sie noch anwenden auf verschiedene Sachen.
Na gut, aber zumindest bist du mehr Expertin als ich heute. Sagen wir so. Sehr
Also ich
gut.
finde, wir
Na,
sollten
bist
diesen
du uns?
Expertenstatus sowieso abschaffen.
Ja, unbedingt.
Ja, wir sind
Bitte.
einfach beide so schlecht eingelegt, dass wir dieses Expertending performativ kaputt machen.
Oh Gott, ja, bitte, lass uns bitte uns hier anders iterativ
Genau.
darstellen. Genau. Na super. Willst du uns vielleicht mal ein bisschen so zu ihr als Person gleich was sagen? Vielleicht machen wir das gleich so ein bisschen parallel wie zu Stuart Hall.
Genau.
Dass die mal wissen, wer das
Genau.
überhaupt
Wer
ist.
ist diese
Ja.
lesbische Chicana-Frau namens Gloria Anzaldúa? Genau, also sie ist, ich habe vorhin gesagt, aus dem Süden der USA, weil, genau, sie ist im Texas geboren, und zwar 1942, und ist in Kalifornien gestorben 2004. Genau, das heißt, sie hat
Okay.
in zwei Staaten der USA gelebt, in denen, und das wird ja noch relevant sein, eine Zweisprachigkeit zwischen Englisch und Spanisch existiert. Und diese Zweisprachigkeit macht sie auch persönlich aus und ihre Identität aus. Sie hat selbst einen Uni-Abschluss im BA und MA in English und Art. Also das ist ja so ein Arts-Degree mit Schwerpunkt Englisch, würde man, glaube ich, im Deutschen sagen. Genau, und zwar in Ende der 1960er Jahre. Und ist dann in den 1970er Jahren nach Kalifornien gekommen und ist dann dort 70er, 80er Jahre in politisch-aktivistische Gruppen reingekommen, also vor allem in den queeren Feminismus, der da gerade ja auch als Gegenbewegung zu dieser normalen zweite Welle Feminismus aktiv wurde, und auch in dem sogenannten Woman of Color Feminism, also wo sich schwarze Frauen, Frauen, die mexikanischer und quasi lateinamerikanischer Herkunft waren oder eben auch verschiedene andere rassifizierte Minderheiten sich zusammengetan haben und diesen Women of Color Feminismus angetrieben haben in Kalifornien. Genau, und sie selbst als Person und damit auch ihre Arbeit handelt eben ganz viel von dieser intersektionalen Mischung, also sowohl Rassismuserfahrung, sowohl so diese Suche nach, wer bin ich eigentlich, wo bin ich und wie bin ich. Und das ist natürlich für mich spannend, weshalb sie auch irgendwie immer wieder, und das hat mich total überrascht, weil ich habe sie eigentlich in einem total säkularen Kontext kennengelernt. Und dann ist sie mir aber immer auf, also das letzte Mal, wo sie richtig eindrücklich aufgetaucht ist, war auf einer Tagung zu Queer und Religion, weil sie nämlich ganz viel versucht, mit Spiritualität und mit Mythen diese Suche nach ihrem Ort quasi durchzuführen. Und das wohl bekannteste Werk, um das es heute auch geht, wo wir beide uns, glaube ich, auch ein Kapitel ausgesucht haben, über das wir vorhin schon gesprochen haben, weil sie hat nämlich einiges geschrieben, aber das bekannteste ist ein Buch von 1987, nämlich Borderlands, La Frontera, de New Mestiza. So, man sieht schon, dass, also der Titel hat einen Schrägstrich, es heißt Borderlands, Schrägstrich, La Frontera, schon zweisprachig im Titel. Genau. Und das zieht sich durch.
Das zieht sich durch.
Dann würde ich direkt weitermachen mit, um was es in dem Buch geht.
Genau.
Was das
ist wahrscheinlich auch so das Zentrale, genau. Wir verankern uns ja auch in der Folge so ein bisschen in dem Buch, ja.
Genau. Das Buch ist, also nicht nur der Titel, sondern das ganze Buch ist zweisprachig. Ja. Nicht nur zweisprachig, aber dazu komme ich gleich noch. Also es könnte zweisprachig erscheinen, nämlich Englisch-Spanisch. Es ist insgesamt ein sogenanntes autotheoretisches Buch. Das heißt, es ist eine Mischung aus autobiografischen Narrativen. Also es gibt immer mal wieder so Rückblenden, sie mit ihrer Mutter oder auch Großmutter irgendwie spricht. Es gibt so reflektierende Gedankengänge in dem Buch. Und das ist aber auch gemischt mit so einer historischen und theoretischen Analyse, die sich vor allem mit Queer of Color Feminismus, mit Sprache und mit Kolonialismus in Texas und Kalifornien auseinandersetzt.
Ja.
Genau. Und das alles soll und tut es auch ihre Rolle als lesbische Frau in der Chicana-Kultur darstellen. Das heißt, es geht genau um diese, diese Matrixen, diese Hierarchien der Macht, in der sie sich befindet. Also es geht um Heteronormativität, weil sie selbst ist eben lesbisch. Es geht um Kolonialismus und es geht auch vor allem um männliche Dominanz, auch in der Chicano-Culture. Und das finde ich auch so schön an diesem Buch. Es zeigt eben, dass es, also klar, es ist eine Aussage aus einer sehr intersektionalen Diskriminierungsposition heraus. Aber es ist nicht so, dass es dann quasi so ein undurchsichtiges Netz wäre, wo man nicht sagen könnte, okay, wer ist jetzt die Person, die eigentlich gerade Macht ausübt? Sondern es wird immer quasi genau deutlich, dass es zwar intersektional diskriminiert ist, aber dass diese intersektionale Diskriminierung unterschiedliche Aggressoren und unterschiedliche Hierarchien hat und deren Macht immer ineinander wirkt. Und das wird auch in der Art, wie sie schreibt, ganz deutlich, dieses Ineinanderwirken von verschiedenen Macht. Mächten. Ja. Mächten klingt einfach falsch. Mächten klingt so noch übernatürlich.
Ja, was ist? Ja,
Power,
stimmt.
Das ist halt auf Englisch, ja.
Ja.
Genau. Kommen wir mal zum Untertitel. The New Mestiza, die neue Mestiza. Du kannst doch, du hast doch irgendwas mit romanischen Sprachen studiert. Kannst du uns sagen, was New Mestiza heißt?
Stimmt. Und ich weiß, was New Mestiza heißt. Also New, glaube ich, wissen wir alle, was heißt. Aber es geht, glaube ich, um den Begriff Mestiza.
Genau.
Oder? Und das weiß ich tatsächlich, aber eigentlich nicht wegen meinem Studium oder eigentlich schon. Moment. Okay, kurze Vorgeschichte. Letztes Mal habe ich ja, ist witzig eigentlich, weil letztes Mal habe ich erzählt von meiner Dissertation und wie der Stuart Hall irgendwie reingespielt hat. Und heute muss ich von meinen Diplomarbeiten sprechen. Also ich muss ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Ich habe damals, bevor ich zurück nach Österreich gekommen bin und hier dann zu den österreichischen Minderheitensprachen gearbeitet habe, da habe ich mich für meine Diplomarbeiten damals eben mit der Minderheitensprachenpolitik in Kanada beschäftigt. Und da habe ich mir angeschaut, wie dort eben die Lage für das Inuktitut aussieht, also die Sprache beziehungsweise die Sprachen, ja, der Inuit. Und die Inuit sind nämlich von der kanadischen Verfassung seit den frühen 80ern, na, 1982, glaube ich, war das damals, ja, als offizielle indigene Gruppe anerkannt. Ja, besser spät als nie. Aber auf jeden Fall haben sie deswegen, ja, deswegen haben sie eben Anspruch einfach auf eine Reihe von Minderheiten und Sprachenrechten. Ja. Und die anderen beiden offiziell anerkannten indigenen Gruppen in Kanada sind eben auf der einen Seite die First Nations. Das sind indigene Stämme, die da ein bisschen weiter südlich siedeln als die Inuit. Es sind, ich würde dann eben vielleicht sagen, die sind quasi das kanadische Pendant irgendwie zu den Native Americans, die viele wahrscheinlich kennen in den USA. Und die dritte Gruppe, das sind die sogenannten Métis. Und die Métis, das hört man jetzt vielleicht schon ein bisschen raus, ja, es ist einfach die französische Variante, das französische Wort für das spanische Mestizo. Und diese beiden, also beide Begriffe leiten sich eben vom lateinischen oder spätlateinischen Mixticus ab, ja, was so viel wie Mischling bedeutet. Also Mischling im Sinne von gemischt ethnischer Herkunft, also in diesem Fall eben indigener und europäischer Herkunft. Ja. Und in Kanada eben damals, das sind dann halt zum Beispiel Nachkommen britischer oder eigentlich hauptsächlich französischer Pelzhändler und indigener Frauen, eben aus der Kolonialzeit, so 17., 18., 19. Jahrhundert als damals. Und ich weiß nicht, darf ich? Ich mache jetzt einfach mal kurz ganz unverschämt Eigenwerbung. Ist das okay? Also ich möchte, weil damit ich jetzt nicht zu viel sage, wer mehr über diese Métis wissen will, oder eigentlich, ich habe darüber nämlich über die Sprache der Métis mal eine ganze Folge gemacht in meinem anderen Podcast.
Oha,
Ja,
die
die
kenne
verlinke
ich
ich
ja
am
noch gar
besten.
nicht.
Ja, die verlinke ich am besten in den Shownotes. Ja. Also die ist wirklich eine eigene Folge wert. Die Sprache allein nämlich, weil es wirklich spannend, weil in diesen Familien hat sich dann, also das ist nicht unnatürlich, dass das so passiert, ja, aber da hat sich dann eine eigene Sprache herausgebildet, entwickelt, das Métis. Und die Struktur dieser Sprache ist einfach so komplex, dass man bis heute sich nicht darüber einig ist, ob sich dabei eben um ein klassisches, unter Anführungszeichen, Pidgin oder Kreol handelt, also wo einfach eine Sprache quasi von einer anderen Sprache inkorporiert wird, so mehr oder weniger, oder ob sich dabei handelt um eine echte Mischsprache, also eine Sprache, wo beide Muttersprachen unter Anführungszeichen quasi ähnlich großen Einfluss auf die Tochtersprache haben. Aber gut, alle, die das interessiert, können gerne in der Folge nachhören. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ich weiß, was Mestizo heißt. Ja. Also Mestize gibt es auch auf Deutsch. Das wäre dann der deutsche Begriff, das deutsche Wort für Mestizer oder Métis. Ja, ist eine Bezeichnung aus der Kolonialzeit, also eine koloniale Bezeichnung für Nachkommen zwischen indigener und europäischer Bevölkerung. Genau.
Danke, und jetzt muss ich, weiß ich schon, welche Folge ich als nächstes anhören werde von meinem Podcast.
Gleich abspeichern.
Ich finde es irgendwie witzig, also witzig in Anführungsstrichen, weil das Wort ist ja ziemlich eindeutig. Und es gibt ähnlich, also es gibt auch solche Wörter in verschiedenen anderen kolonialen, postkolonialen Regionen, das aber nicht so eindeutig ist. Also weil in Sri Lanka gibt es auch so eine Bezeichnung für die Mischung aus vor allem niederländischen und portugiesischen, also die ersten beiden Kolonialmächte mit srilankischer Bevölkerung. Und die heißen halt Burger. Aber das ist halt so absolut gar nicht selbsterklärend, was das heißen
Okay.
soll.
Ja. Okay. Ja, aber das ist oft, da muss man oft aufpassen, weil die Wörter, die sich selbst erklären, sind oft die schwierigsten. Also die haben dann oft da, ja genau. Also wenn man das Gefühl hat, man weiß, worüber gesprochen wird, ist es immer sehr gefährlich. Ist besser, es wird ein bisschen verschleiert. Man muss sich damit auseinandersetzen, mit der Bedeutung. Ja, genau. Also das ist mein Wissen zu Mestizer. Deswegen war das für mich nicht ganz neu, so diesen Titel zu lesen, als du vorgeschlagen hast. Ja, das Buch ist doch super interessant. Deswegen war ich dann auch sofort gleich ganz intrigued, um da mal
Sehr
reinzulesen und
schön.
zu schauen, wie sie eben darüber schreibt, weil es ist eben doch ein ganz anderer geografischer Kontext. Ne? Auch wenn das
Ja.
Wort quasi dasselbe ist oder denselben Stamm hat. Ja.
Ja, und
Genau,
dadurch halt irgendwie
spannend.
auch nochmal eine andere Form der Rassifizierung.
Absolut, ja, na klar, ja.
Ja. Also gerade so in diesem, in Texas und Kalifornien ist ja,
Genau.
genau, nochmal sehr speziell, was gerade
Aha.
jetzt auch, ich glaube in den 80ern war
Aha.
es nicht besonders viel anders, aber gerade jetzt ist ja die, genau,
Ja.
Latino, Latina zu sein, Latinx zu sein in Amerika nicht
Genau.
besonders schön.
Nope.
Genau, das bringt uns jetzt, genau, ich komme wieder zurück zum Buch.
Ja, genau.
Die neue Mestiza, die New Mestiza, ist nämlich nicht nur eine ethnische Positionierung sozusagen, aus der Ansel Duhr sprechen will,
Ja.
sondern sie macht, also sie überlagert und verbindet hier sowohl diese ethnische, kulturelle Erfahrung mit dieser sexuellen Erfahrung und will damit quasi auch eine neue Mestiza etablieren als eine neue queere, lesbische Form des Bewusstseins, die eben diese Binaritäten der Heteronormativität genauso überwindet wie der binären Darstellung von Kultur, die zum Beispiel entweder nur mexikanisch oder nur amerikanisch. Ja, erlaubt zu scheiden. Ja, also genau.
Ja.
Es geht also gegen binäre Normen, es geht gegen kulturelle binäre Normen, es geht gegen binäre Geschlechternormen. Und das zeigt sie eben vor allem an ihrem Nutzen, wie sie Mythen gebraucht. Also gerade
Ja.
in kulturellen und religiösen Mythen ist ja Geschlecht sehr binär gedacht. Und die Art und
Ja.
Weise, wie sie mit Mythen spricht, ein Beispiel habe ich dann eben auch gleich noch,
Aha.
soll diese Binarität übersteigen und transformieren.
Ja.
Also die neue Mestiza soll eigentlich so ein bisschen auch, also der Begriff der Mestiza soll genauso sein wie das, was wir vor ein paar Folgen mit dem kleinen Wörtchen queer uns angeschaut haben. Also es soll eine Umdeutung und eine Aneignung aus diesem kolonialen Diskurs sein, sowohl innerhalb dessen, also es soll eben, also Mestiza soll jetzt positiv bewertet werden auf dieser ethnisch-kulturellen Ebene, als auch in einen ganz anderen Kontext noch zusätzlich hineingetragen werden, um auch da so Binaritäten zu übersteigen und zu transformieren. Dann komme ich noch mal kurz zum Schreibstil, aber da wirst du auch noch mal viel dazu sagen und vielleicht schon vorneweg.
Genau,
Es ist, wir
genau.
haben ja schon gesagt, es ist ziemlich durchmischt und durchmischt in verschiedener Hinsicht. Also es gibt verschiedene Schreibstile. Es gibt einen größeren ersten Teil, der in Prosa geschrieben ist, obwohl auch da innerhalb des Prosatextes ganz viele verschiedene Formen schon vorkommen. Aber es ist jetzt
Genau.
so eine größere Klassifizierung. Und im Teil 2 ist es eher in Gedichtform geschrieben. Und dann gibt es noch eine Mischung in Hinsicht auf Sprachen. Es sind nicht nur zwei Sprachen, Englisch und Spanisch, sondern es gibt verschiedene Formen des Englischen, nämlich zwei, und sechs verschiedene Formen des Spanischen, die in diesem Text gemischt werden. Das heißt, Ziel ist es auch, aber darüber werden wir auch noch mal sprechen, es bewusst schwer zu machen für Menschen, die es eigentlich nur eine dieser Sprachen gewohnt sind, weil eben auch keine Übersetzung geliefert wird. Also es wird teilweise im Satz, wird dann der Halbsatz in einer anderen Sprache geschrieben. Genau. Und das soll genau das darstellen, wie sie sich quasi ihr ganzes Leben lang eigentlich gefühlt hat. Also Sprache bewusst als Barriere auch. Genau. Und mein allerletzter Punkt zur allgemeinen Einführung in dieses Buch ist, was ich eigentlich auch schon gesagt habe, was oft übersehen wird und irgendwie nur in der Religionswissenschaft analysiert wird, ist, dass ihre Art und Weise, auch die Grenzen von einer sogenannten wissenschaftlichen Analyse zu übersteigen. Also wie gesagt, es ist ja autotheoretisch.
Ja,
Das heißt, es ist sowohl autobiografisch als auch theoretisch. Und
aha.
sowohl im Schreibstil als auch in der Art, was für
Ja.
Sachen sie dafür nutzen, welche Theorien sie dafür nutzt, weitet sie ganz, ganz bewusst die Grenzen von dem, was wir als Wissenschaft bezeichnen und wissenschaftlich bezeichnen, aus.
Ja.
Und das macht sie vor allem durch die Einbeziehung von Religion und von Spiritualität und von Mythen.
Ja. Es ist lustig, dass du das sagst, dass das hauptsächlich in den Religionswissenschaften rezipiert wird. Ich meine, okay, ich glaube, durch die Verbindung mit den Mythen, ja, also die Spiritualität spielt eine große Rolle. Aber wie gesagt, für mich ist ja auch Ansaldu jetzt wirklich komplett, komplett neu. Ja, also ich habe erst in den letzten Tagen eben gelesen und das ist wirklich eines der ersten Dinge, die mir aufgefallen sind. Ja? Also dieses, dass sie nicht nur Code switcht jetzt auf sprachliche Ebene, sondern dass sie sich bewusst ja, wirklich scheint zu entziehen dieser wissenschaftlichen Norm, ja, also diesem akademischen Schreiben. Ja. Das ist mir sofort aufgefallen und ich denke, dass wir darauf dann sicher am Schluss vielleicht noch einmal so als Fazit zurückkommen können. Aber ja, also es ist lustig, wie man, also was einem aus der eigenen Perspektive einfach so auffällt, wenn man AutorInnen liest. Ja,
ja, genau. Total. Also genau, was ich damit noch, also ich glaube, dieses Überschreiten von Grenzen, genau, ich glaube, das ist gar nicht so, was gar nicht so auffällt. Der Hauptpunkt ist wirklich dieses, wie sie das macht. Beziehungsweise ich glaube, gerade in so einem Literaturwissen, also ich habe genau, einer der anderen Vorträge, in die ich mich auch so erinnere, war Ansaldu aus einer literaturwissenschaftlichen queer Literature Studies Perspektive. Und da wurde halt überhaupt gar nicht auf Religion eingegangen. Also es wurde halt quasi, Mythen wurden rein als narratives Tool, als narratives Werkzeug gesehen. Und das, obwohl das eigentlich im Text also überhaupt nicht zu übersehen ist, dass für sie Mythen und Spiritualität zentral ist, auch wie sie Feminismus denkt, wie sie Gemeinsamkeiten, wie sie lesbisch sein denkt, ja. Und dass sie das auch braucht. Und das ist halt was, glaube ich, gerade in so sowohl im wissenschaftlichen als auch in einem säkularfeministischen Kontext immer ausgeblendet wird. Also selbst wenn Ansaldu gelesen wird, wird halt genau dieser Punkt einfach ausgeblendet.
Ausgeklammert, ja.
Genau, dann kommen wir mal zum dritten Kapitel. Das habe ich mir nämlich ausgesucht, weil es so wunderbar um genau sowas geht, nämlich um Mythos.
Okay.
Ja, wir haben uns weiterhin ein Kapitel ausgesucht, das perfekt zu unserer Arbeit passt.
Das zu uns passt, genau.
Das hätten wir auch anders machen sollen, es wäre ja sonst ein bisschen blöd gewesen. So, das Kapitel, das sagt mir nicht besonders viel, es war sehr spannend zu lesen. Wir sind jetzt fertig mit dem Podcast.
Dann wäre wenigstens unsere Folge nicht so lang geworden.
Nein, ich glaube, das wollen die Leute dann doch auch nicht.
Dann
das
auch
kann
nicht.
Ich mir nicht vorstellen.
Genau. Nein. Mhm. Wir versuchen einen Mittelweg.
Okay, genau.
Also worum geht es in diesem dritten Kapitel?
Genau, erstmal vielleicht der Titel, dann weiß man vielleicht ein bisschen was. Es heißt Entering into the Serpent, also das Hineinkommen, das Hineingehen in die Schlange. Also Serpent als mythische Schlange, jetzt nicht irgendeine Schlange, sondern eher so eine andere Schlange. Apropos mythische Schlange, fällt dir da irgendwas dazu ein? Was stellst du dir vor, wenn man Religion und Schlange in einem Satz sagt?
Ich bin schlecht in Religion, du weißt eh.
Warte mal, stopp, das ist ein Zitat. Ich bin schlecht in Religion, sagte sie zur Religionswissenschaftlerin.
Psst, ja, deswegen sag ich nur,
ja auch mit mir.
Sag ich nur dir.
Und unseren ganzen Zuhörern dann.
Und unseren Zuhörern, genau. Aber, okay, ich habe mich schon, also ich habe mich als, okay, das ist auch schon ewig her, ja, aber in der Schule, so in der Unterstufe oder so, da habe ich mich eine Zeit lang wirklich für griechische Mythologie interessiert und habe wirklich alles rauf und runter gelesen. Und da gibt es ja schon Medusa zum Beispiel, ja, die mit den Schlangenhaaren, die da alle irgendwie hat zu Stein erstarren lassen. Die fällt mir vielleicht ein. Ich meine, und sonst, okay, vielleicht Eva im Paradies noch, oder? Da war doch irgendwas mit einer Schlange, die Schlange, die, wie war das noch einmal, die Eva dazu verführt, eine verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis zu essen oder so, ne? Aber ich glaube, das war es dann auch. Das war es dann auch schon. Ich nehme an, es gibt viel mehr über Schlangen zu sagen. Und über Schlangen und Religion, aber ich weiß halt nur nicht mehr.
Es ist schon super, super. Also ich glaube, das führt uns direkt ins Thema perfekt ein. Okay. Findest du sehr witzig, dass du aus dem katholischen Österreich gesagt hast, da gab es auch so eine Schlange bei Eva?
Na, ich glaube, ich musste als Kind immer in die Kirche gehen, aber ich habe da, glaube ich, abgeschalten. Also sobald ich da durch dieses Tor gegangen bin, war irgendwie eine Dreiviertelstunde blank. Ich habe mich
Dafür ist noch sehr viel hängen geblieben.
Na, ja, die Eva ist hängen geblieben, ja, offenbar.
Ja, und warum? Schlange. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, es ist bestimmt hängen geblieben, weil Eva ja auch so ganz viel mit Geschlecht zu tun hat. Und mit einer Vorstellung von die böse Frau, einer Vorstellung von einer Frau, die verführt wird, die dann den Mann verführt, die Schuld ist, die Erbsünde, ja, die wird auf Eva ja draufgelegt.
Oh Gott.
Wurde seit Jahrhunderten debattiert, wie viel Schuld haben Adam und Eva an der Erbsünde. Und natürlich hat Eva die ganze Schuld. Ja? Also es ist eine sehr spezifisch katholische Auslegung, auch wenn ich es sehr breit dargestellt habe, die natürlich noch sehr viel komplexer ist. Aber genau, aber dieses Bild der Eva sowohl als Mutter des Volkes als auch als der Grund dafür, dass wir jetzt alle so viel leiden, ist ziemlich präsent. Und das Spannende ist, genau das, was du eigentlich gesagt hast, dass es ist ja mit dieser Schlange verknüpft. Und das Beispiel von der Medusa zeigt ja eigentlich auch schon, dass in vielen anderen Mythen und Religionen eine Verbindung zwischen Weiblichkeit und der Schlange dargestellt wird. Das ist nichts Neues, das gibt es in verschiedensten Religionen der Welt, weil die natürlich auch alle miteinander in Austausch standen. Ne? Die sind ja nicht abgegrenzt voneinander entstanden.
Ja, ja.
Und diese Schlange symbolisiert nämlich nicht nur, wie jetzt in der Bibel, sowas wie etwas etwas Verbotenes, aber nicht nur in Bezug auf Wissen, sondern, und das wird auch in sehr vielen Bibelinterpretationen gesagt, eigentlich was Verbotenes in Bezug auf Sexualität. Mhm. Also die Gefahr bei Eva ist, dass sie genau eben nicht so rein ist, wie jetzt die Jungfrau Maria zum Beispiel, sondern durch diese Verbindung mit der Schlange, die ja in der Bibel jetzt der Teufel eigentlich ist, der sich in Schlangenform verwandelt, eben sehr nah ist an so einer verruchten, unmoralischen Sexualität. Und diese unmoralische, verruchte Sexualität ist, weil sie ja mit der Schlange und damit mit dem Teufel verbunden ist, immer auch dämonisch. Das ist so der christliche Background, der vor allem in der frühen Kolonialzeit unglaublich präsent war. Und dann eben auch dazu geführt hat, und jetzt kommen wir endlich wieder nach Lateinamerika, oder überall auf die Welt, dass eigentlich überall da, wo gerade spanischer Kolonialismus auf zu kolonisierende Völker getroffen ist, überall da, wo auch nur im Ansatz eine Schlange vorgekommen ist, diese Schlangenreligion sozusagen als was sehr, sehr Negatives interpretiert wurde und auch als was, wo vor allem die Sexualität der Frau als Gefahr danach interpretiert wurde.
Okay.
Genau, wir hatten es ja ganz kurz in der Queer-Folge auch, wo ich über Südamerika gesprochen habe, wo es eben auch darum ging, dass eine bestimmte binäre Geschlechterhierarchie und Sexualitätshierarchie nach Südamerika gebracht wurde.
Stimmt, ja.
Und genau damit beschäftigt sich Anseldur eben hier auch. Mhm. Und ein Beispiel ist eben die Jungfrau Guadalupe, über die ich gleich nochmal sprechen werde. Also in diesem Kapitel, Entering into the Serpent, beschäftigt sie sich allgemein damit, wie drei verschiedene Frauen, die was mit einer Schlange zu tun haben, durch den Kolonialismus entweder transformiert oder neu interpretiert oder neu geschaffen wurden. Und das Beispiel, das ich mir jetzt hier kurz anschaue, ist die Jungfrau Guadalupe, also die Virgin Guadalupe heißt sie in dem Buch. Und sie beschäftigt sich deswegen damit, weil es eine Geschichte darüber ist, wie Macht im Kolonialismus funktioniert und wie eng verbunden Geschlecht und indigene Spiritualität eigentlich sind. Und dieser Mythos der Guadalupe, der im 16. Jahrhundert, frühen 17. Jahrhundert entstanden ist, ist nämlich dezidiert eine Mischung aus indigenen und katholischen Elementen. Was meine ich damit? Genau, also die Jungfrau Guadalupe, wie der Name Jungfrau schon sagt, bezieht sich oder hat Teile und Aspekte von der Jungfrau Maria. Aber sie hat auch Aspekte von einer aztekischen Göttin, nämlich Tonantzin. Warte mal. Die Göttin heißt Tonantzin. So, das T und das Z verwechselt. Genau. Die, was übersetzt sowas heißt wie unsere liebe Mutter. Genau. Und die Entstehung von der Jungfrau Guadalupe als diesen Synkretismus, wie Ansel Dua sagen würde, wir in der Religionswissenschaft benutzen den Begriff Synkretismus ungern, deswegen habe ich so ein Zögern, wenn ich den benutze, weil alle Religionen irgendwie synkretistisch sind. Aber bei ihr geht es auch explizit darum zu zeigen, dass es jetzt nicht, wie es oft dargestellt wurde, dass Synkretismus was Schlechtes ist, weil es nicht mehr authentisch das eine oder das andere ist, sondern Ansel Dua geht es explizit darum zu zeigen, dass ein Synkretismus in diesem Kontext eine koloniale Strategie war. Das heißt nämlich, anstatt Kulturen und Religionen komplett auszulöschen, weil das natürlich auch zu einer krassen Gegenwehr geführt hätte, werden sie überlagert und verändert mit christlichen Symbolen. Und das ist eben auch mit dieser aztekischen Göttin Tonantzin passiert, die auf einem Hügel, der, ich spreche bestimmt alles vollkommen falsch aus, aber auf dem Hügel der Tepeyac verehrt wurde. Und genau auf diesem Hügel in diesem Ort ist dann auch der katholische Kult um die Jungfrau von Guadalupe entstanden. Das heißt, es gab eine bewusste Überlagerung zwischen dieser unseren lieben Muttergöttin und der katholischen Mutter Gottes. Das heißt, man hat etwas genommen, was sehr ähnlich klang und davon quasi mit Absicht eine Mischform hergestellt. Genau, die offizielle sozusagen katholische Geschichte, die sagt, dass da ein indigener Mann war namens Juan Diego, der 1531, also Mitte des 16. Jahrhunderts, auf diesen Hügel gelaufen ist und da eine braune Jungfrau ihm erschienen ist, die es ihm auftrug, eine Kirche an eben diesem Ort zu errichten, so wie die Story immer geht. Hier hätte ich gerne eine Kirche. Ich hätte einfach auch nichts anderes ein, ne? Aber ja, okay. Genau, das Spannende ist, dass aber Guadalupe im Laufe der Geschichte eben nicht nur ein Werkzeug der Kolonialisierung war, also das, was ich gerade beschrieben hatte, sondern auch eine Figur des Widerstandes wurde. Und das erste Mal wurde sie das im mexikanischen Unabhängigkeitskampf, als sie zum Symbol der Mutter des Volkes wurde. Mexikanischer Unabhängigkeitskampf, sagt dir das irgendwas?
Nope. Mexiko ist zu südlich für mich, glaube ich.
Ja, aber das Spannende ist ja, dass
Ich
uns
bin.
das. Es, ja?
Ja.
Ja,
Nein,
das
ich wollte nur
Spannende ist ja,
sagen, ich
dass
habe an
uns
der
das.
anderen Grenze von
Ja,
den
genau.
USA
Ja, und wenn ich jetzt
gearbeitet.
sagte, kanadischer Unabhängigkeitskampf, hättest du was sagen können, das
Na,
stimmt.
ja, wahrscheinlich.
Genau, das ist nämlich genau das Spannende. Also, ich glaube, also amerikanischer
Ja.
Unabhängigkeitskampf sagt uns allen was. Spannende ist,
Genau.
Amerika ist natürlich immer Nord. Also, was ist denn Amerika? Ist ja immer USA.
Ja.
Aber es ist ja
Ja,
eigentlich ein
natürlich.
Doppelkontinent, der überall Unabhängigkeitskämpfe hatte, aber wenn wir an amerikanischen Unabhängigkeitskampf denken, denken wir an die Tea Party, die Boston Tea Party, in die sich die USA von den Briten losgesagt haben und am Ende die Freiheitsstatue geschenkt bekommen haben.
That's it. Das
Das ist
war's.
doch eine Geschichte, oder?
War sehr friedlich. War sehr schön.
Gut. Genau, und vielleicht hat man eben auch noch im Kopf, dass es in Kanada sowas auch gab. Gerade noch mal ein bisschen komplexer mit Frankreich eben auch.
Ja, richtig, genau.
Aber dass es auch einen mexikanischen Unabhängigkeitskampf gab, da wird es dann schon schwierig.
Genau.
Der war auch im 19. Jahrhundert, ja, im frühen 19. Jahrhundert, nämlich von 1810 bis 1821. Und jetzt kommt das Spannende. Also der war natürlich gegen Spanien, weil in Mexiko spricht man ja nur Spanisch. Hätte man sich denken können, dass er gegen Spanien war. So, aber Mexiko damals war nicht nur das, was heute Mexiko ist. Und ich finde das selber immer wieder so überraschend. Ich vergesse das, weil man das einfach nicht im Kopf hat. Mexiko, die mexikanischen, amerikanischen Grenzen haben zu der Zeit, auch beim mexikanischen Unabhängigkeitskampf, noch komplett Texas und Kalifornien mit eingeschlossen. Und erst in diesem Jahr, was in Mitteleuropa als das Revolutionsjahr gilt, also 1848,
Okay. Ja,
erst
ja,
da
ja. Aha.
war der mexikanisch-amerikanische Kampf bzw. Krieg dann auch vorbei. Und das hat dann eben
Ja.
dazu geführt, dass Kalifornien und Texas dann zu den USA gehört hatten. Das war ein Bestreben der USA, die beiden Staaten, Ländereien, die waren
Staaten,
damals noch gar
ja.
nicht so genau abgegrenzt, wie sie jetzt sind, mit einzubeziehen und haben eben gegen Mexiko gekämpft. Da gab es auch noch einen Aspekt davon, der viel mit Sklaverei zu tun hatte. Dass natürlich die Südstaaten waren und Mexiko die Sklaverei abschaffen wollte und dann wollten das die Leute dort nicht. Und das hat dazu geführt, dass dann viel Unterstützung auch in Texas gab für die Amerikaner, damit sie ihre Sklaven behalten können. Das ist so ein dunkler Aspekt dieser Geschichte, gibt es auch noch. Aber das Wichtige ist eben, dass das genau zeigt, dass eigentlich dieser Ort, der immer gesagt wird, oh, das sind ja alles Einwanderer, diese ganzen Leute, die Spanisch sprechen, das sind alles Mexikaner, das stimmt halt nicht. Es gibt Leute, die seit mehreren Generationen dort leben und auch dort, also quasi deren Familie von dort ist, aber halt aus einer Zeit, in der das noch Mexiko war. Genau, und so ist es ja eben auch bei Anzaldúas Familie. So, zurück zu Guadalupe. Ich lese mal ein Zitat vor, ein bisschen längeres auf Englisch und dann aber auch noch mal kurz auf Deutsch, was Guadalupe für Anzaldúa ist. Also, today, oh Gott, ich kann kein Spanisch mehr. Gott, ich nie mehr sage das, niemals, meine ehemalige Spanischlehrerin sollte diesen Podcast hören. Okay, also, the Virgin Guadalupe, um es auf Englisch zu sagen. Das habe ich diesem Text jetzt angetan, egal. Is the single most potent religious, political and cultural image of the Chicano and the Mexicano. She, like my race, is a synthesis of the old world and the new, of the religion and culture of the two races in our psyche, the conquerors and the conquered. She's the symbol of the mestizo, true to his or her Indian values. Also die Jungfrau Guadalupe ist das Sinnbild für religiöse, politische und kulturelle Bilder der Chicano-Mexicano-Culture. Ich würde mal sagen, heute würde sie Chicanex schreiben. Ja? Also das Buch ist ja schon 20 Jahre alt. Und sie, genau deswegen, weil es eben diese Verbindung aus alt und neu ist, aus dem einen und dem anderen und diese Gleichzeitigkeit von beidem auch immer schon darstellt und halt auch nicht auf das eine oder das andere zurückgeführt werden kann und ohne diese Mischung gar nicht existieren würde. Genauso wie eben die Chicanos, Chicanos, Chicanex.
Ja.
Und das zeigt, und das finde ich so spannend an Gloria Anzaldúa im Gegensatz zu manch anderen, auch dekolonialen DenkerInnen, dass sie halt zeigt, dass man überhaupt gar nicht hinter den dass man nicht hinter den Kolonialismus zurückgehen kann, auch wenn man das gerne wollte. Also, weil es gibt einfach kein Zurück und ohne den Kolonialismus gäbe es Gloria Anzaldúa nicht. Also egal wie stark und wie berechtigt eine Kritik an auch bestehenden Formen des Kolonialismus ist, es ist einfach ein Ort, aus dem man nicht mehr rauskommt. Und das ist sowohl auf einer wissens-epistemologischen Ebene zu verstehen, also es gibt dieser Ort, von dem wir aus wir Dinge wahrnehmen, verstehen, weitertragen, Wissen produzieren. Dieser Raum ist immer hybrid, er ist immer widersprüchlich und er ist immer eine Mischform aus verschiedenen Elementen. Und sobald man sagt, wie jetzt in den USA, Kalifornien ist weißes Amerika, dann ist das immer eine politische Agenda, die dahinter steckt, weil es genau diese Mischung, dieses Widersprüchliche verschleiert. Und neben Wissen geht es auch um diesen ontologischen Raum, in dem Macht entsteht. Also Kolonialität ist immer eine Form, in der verschiedene Formen von Macht in verschiedene Subjekte aufeinandertreten und etwas Neues entstehen lassen. Das durchzeugt es von Macht, das durchzeugt es von Gewalt etc. Aber es entsteht immer etwas Neues und es entsteht auch immer eine Form von Widerstand. Also allein die Existenz von Gloria Anzaldúa, in anderen Worten, als lesbische Chicana, ist eine Grenzexistenz und es ist eine Existenz, die binäre Ordnungen unterläuft. Also einfach nur, dass sie da ist, ist schon eine Form von Kritik an dieser binären Vorstellung.
Ja, ja.
Ui, jetzt bin ich ganz schön.
Aufgedreht.
Ja, aber es, ich glaube, es hat gepasst.
Mhm.
So, dann wäre ich auch schon fertig mit meinem Teil. Man hat gesehen, vielleicht als Überleitung zu deinem Teil, wie
Ja.
sehr eben jetzt auch von diesem letzten Punkt, wo sich Wissen und Raum miteinander verbinden, man gesehen, wie sehr Macht und Sprache auch miteinander in Beziehung hängen.
Ja.
Das hat man auch daran gesehen, dass ich natürlich vom Spanischen, ich kann nicht mal mehr das Wort aussprechen, vom Spanischen ins Englische geswitcht bin, um dieses Zitat
Ja.
vorzulesen. Ich glaube, das bringt mich jetzt zu dir.
Ja, also diese Grenzexistenz, ne, die bezieht sich ja natürlich nicht nur auf sie, auf kultureller, ethnischer Ebene, auf sie quasi, sondern wirklich auch auf sprachliche. Und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Aspekt, den ich jetzt gerne noch vertiefen würde, weil er sich eben, hast du eh schon angesprochen vorher, ja, wirklich so durch ihr gesamtes Werk irgendwie zieht und dann im fünften Kapitel, das ist das Kapitel, das ich mir ausgesucht habe, ja, von Borderlands besonders dann hervorsticht, nämlich ihre Auseinandersetzung wirklich auch konkret mit Sprache, mit Mehrsprachigkeit und dem, was sie dann Linguistic Terrorism nennen wird. Aber bevor ich darauf genauer eingehe, müssen wir vielleicht kurz nochmal wiederholen, ja, über die Form sprechen, ja, in der Anzaldúa Borderlands geschrieben hat. Du hast es eh auch schon vorhin ein bisschen beschrieben, weil das Buch ist kein klassischer wissenschaftlicher Text, also nicht unbedingt das, was man sich von einem wissenschaftlichen Text eigentlich erwarten würde. Also sie hat das Buch geschrieben in so einer Mischung aus Autobiografie, Essay, Gedicht, theoretische Manifest quasi. Und das ist bei ihr aber nicht einfach nur eine Spielerei, eine künstlerische Spielerei sozusagen, sondern einfach genau das, um was es ihr ja die ganze Zeit geht. Ja, also dieses Vermischen von vermeintlichen Widersprüchen, von Widersprüchlichem. Wir könnten also sagen, dass eigentlich die Form bei ihr hier ihren Inhalten folgt. Also sie wechselt ständig die Perspektiven, sie wechselt die Genres, die Sprachen, hast du auch schon gesagt, ja, da steht Englisch neben Spanisch, Hochsprache neben Alltagssprache, akademische Begriffe stehen da direkt neben ganz persönlichen Erinnerungen. Ja, also kurz, sie schreibt einfach nicht nur über Unterdrückung, sondern macht Sprache selbst praktisch zum Widerstandsort. Ja. Und mich erinnert es irgendwie an das, was wir in unserer Folge beim Übersetzen schon bei Deleuze und Guattari besprochen haben. Stichwort Literatur mineure, haben wir damals gesagt. Ja. Also auch Anzaldúa versucht hier mit ihrem Schreiben hegemoniale Sprachstrukturen aufzubrechen. Ja. So wie bei Deleuze und Guattari, die das bei Kafka beschrieben haben. Ja. So eine kleine Literatur in der großen Sprache schaffen, haben die da gesagt, müsste man. Ja. Also eine kleine Literatur, die die dominante Sprache von innen her zerlegt, ja, sie fremd macht, ja, sie ins Wanken bringt. Ja, und das ist vielleicht die stärkste Form von Widerstand, sage ich jetzt einmal als Linguistin, aber ich bin auch wirklich davon überzeugt. Ja? Also nicht nur über Normen schreiben, sondern die Norm in der Sprache selbst irritieren. Ja? Und ein Bild, das sich da irgendwie besonders eindrücklich dadurch das ganze Kapitel zieht bei Anzaldúa, das ist die wilde Zunge. Ja? Und daher auch die Überschrift des Kapitels. Das Kapitel heißt nämlich How to Tame a Wild Tongue, also wie man eine wilde Zunge zähmt. Stichwort Zunge, Jessica. Wer Zunge sagt, muss auch was sagen.
Mund, Lippe, Zähne, weiß ich nicht.
Gut. Zahnarzt natürlich, Jessica.
Ach
Zahnarzt,
so,
muss man sagen.
okay.
Ja. Weißt du, Dinge, die mit dem gleichen Laut anfangen, die gehören nämlich immer zusammen. Wusstest du das nicht?
Nein,
Zunge,
das wusste ich nicht.
Zahnarzt. Das
Ha,
ist
okay, habe
eine
ich wieder was
kleine
gelernt.
Kind. Das ist eine kleine Kinderweisheit. Und kleine Kinder sind immer die Weisesten, also. Okay. Wie dem auch sei, zumindest dürfte eben Anzaldúa bei Zunge sofort Zahnarzt eingefallen sein, weil sie beginnt das Kapitel gleich mit einer Kindheitserinnerung. Und zwar eben mit einem Besuch beim Zahnarzt. Ich meine eh schon Horror, das allein, aber gut, ja, sie wollte wahrscheinlich ein bisschen so den Ton schon mal setzen für den Rest des Kapitels. Auf jeden Fall sagt dann der Zahnarzt dazu ihr, we're going to have to control your tongue. Also wir werden deine Zunge unter Kontrolle bringen müssen. So weit, so relatable, finde ich. Weil ich meine, man nenne mir eine Person auf dieser Erde, die ihre Zunge wirklich stillhalten kann, wenn ihr da irgendjemand im Mund rumdoktert. Gut, ich weiß nicht, ich halte dann vielleicht doch immer still. Ja, im Endeffekt. Aber gut, was macht also Anzaldúa? Natürlich nicht Augen zu und durch, sondern sie sagt, I will not be tamed, I will not be controlled. Also ich lasse mich nicht zähmen, ich lasse mich nicht kontrollieren. Jetzt natürlich im übertragenen Sinn, ja, also Zunge steht hier stellvertretend erstmal für den ganzen Körper, aber eben nicht nur für den Körper, weil, jetzt müssen wir kurz einmal eine kleine semantische Analyse machen, wir haben eh schon vorher gesprochen über romanische Sprachen und so weiter, ja, das ist zum Beispiel Französisch, Spanisch, Italienisch, das wären romanische Sprachen, und in diesen Sprachen ist das Wort für Zunge und für Sprache immer dasselbe. Also la lengua auf Spanisch, la langue in Französisch oder la lingua. Ja, auf Italienisch, also wenn der Zahnarzt hier von der Zunge spricht, dann bezeichnet er, auch wenn er das nicht so meint, weil bezeichnen und meinen ist nicht dasselbe, er bezeichnet damit gleichzeitig auch die Sprache. Und Anzaldúa spielt eben genau mit dieser Mehrdeutigkeit. Ja, die wilde Zunge steht hier eben sowohl ganz konkret als auch metaphorisch für das, was sich nicht zähmen lässt. Ihre Sprachen lassen sich nicht zähmen, ja, ihre Identität. Und ich finde, dass Anzaldúa hier uns auch ein richtig, richtig spannendes Verständnis von Mehrsprachigkeit gegeben hat damit. Ja, Mehrsprachigkeit ist hier eben nicht ein Entweder-Oder, nicht ein ordentliches Nebeneinander von sauber abgegrenzten Sprachen. Ja, Mehrsprachigkeit ist bei ihr ein Raum, in dem sich Sprachen vermischen können, in dem sie ineinander fließen können, neu entstehen können. Hast du ja auch schon vorhin gesagt. Ja, das Entstehen von etwas Neuem ist ganz wichtig bei ihr. Das heißt, Mehrsprachigkeit ist nicht, ich kann 2, 3, 4 oder mehr Sprachen, sondern Mehrsprachigkeit ist, ich habe eine Sprache im Sinne von, ich habe eine Art und Weise zu sprechen, die immer anders ist und immer ganz individuell klingt. Eine wilde Zunge eben, oder? Ja. Aber... Und jetzt kommen wir zum schwierigen Teil. Ja, eine wilde Zunge ist natürlich immer auch unbequem. Na, jetzt nicht nur für den Zahnarzt. Warum ist die wilde Zunge unangenehm? Ja, Sprache hat, was soll Sprache sein? Sprache soll ordentlich sein. Sie soll klar sein. Sie soll rein sein. Nur das Problem, das wir dabei haben, ja, sprachliche Reinheit ist halt keine Geschmacksfrage. Ja? Also das ist ja nicht meine Meinung, dass ich eine bestimmte Art zu sprechen oder eine bestimmte Sprache für gut, schlecht, schön, hässlich halte. Ja? Das hat nichts mit Geschmack zu tun. Ja? Sprachliche Reinheit ist ein klassisches Beispiel für eine sogenannte Sprachideologie. Das ist vielleicht ein Begriff, über den wir kurz ein bisschen sprechen müssen. Weißt du, was Sprachideologien sind, Jessica? Oder weißt du, kennst du vielleicht ein Beispiel für eine Sprachideologie?
Also nicht konkret, aber ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen. Nämlich sowas wie, dass wir bestimmte Sprachen besser finden als andere. Dass wir irgendwie sagen, dass, genau, also zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel im deutschen Kontext, dass wir sagen, okay, alle müssen Deutsch sprechen und Deutsch ist auch irgendwie eine wichtigere Sprache für Deutschland als zum Beispiel Türkisch. Also das ist sowas, was ich mir unter Sprachideologie vorstelle.
Ja. Super. Da hast du jetzt eh schon mehrere Dinge eigentlich angesprochen.
Ah ja.
Ja. Ich werde eh auch, ja, ist super. Ich werde später auch noch ein paar Beispiele geben, natürlich. Ja. Aber vielleicht schauen wir uns vielleicht noch einmal kurz an, was denn jetzt Sprachideologien eigentlich so sind. Ja, weil das Problem ist, wenn man das Wort Ideologie verwenden möchte, dann fallen den Leuten immer sofort allerlei Dinge ein. Aber Dinge eben, die eigentlich alle am Kern der Sache vorbeigehen. Ja. Also folgendes, Sprachideologien, könnten wir jetzt einmal so ganz knapp definieren, sind gesellschaftliche Vorstellungen und Überzeugungen über Sprache, die SprecherInnen nutzen, um ihr eigenes Sprechen oder das Sprechen von anderen zu erklären, zu rechtfertigen oder zu bewerten. Punkt. Ja, dabei ist aber besonders wichtig, ja, Sprachideologien, eigentlich auch wie alle anderen Ideologien auch, ja, die wirken unbewusst in den allermeisten Fällen. Das heißt, sie liefern Erklärungen für etwas, was wir uns sonst nicht oder nur schwer erklären könnten und tun dabei aber so, als wären diese Erklärungen unumstößlich quasi, also reine Wahrheit irgendwie, so als gäbe es gar nichts dran zu rütteln, weil sie ja logisch ist, unter Anführungszeichen, oder? Und zu den besonders wirkmächtigen Sprachideologien, sage ich jetzt einmal heute, zählen zum Beispiel, hast du jetzt schon gesagt, ja, das Bewerten von Sprachen. Das wäre eine Sprachideologie, also Vorstellungen darüber, was als gute, als richtige, als angemessene Sprache zum Beispiel gilt. Eine andere Sprachideologie, die auch dann Ansaldúa eigentlich konkret anspricht in ihrem Kapitel, ist die Vorstellung, Sprachen, und das ist jetzt ein bisschen schwieriger zu verstehen als das mit dem Bewerten, Sprachen wären klar voneinander abgegrenzte Entitäten. Also Einheiten, wo ich weiß, wo eine Sprache anfängt und eine andere Sprache, also eine Sprache aufhört und eine andere Sprache anfängt. Ja, also wo hört Englisch auf und wo hört Spanisch an zum Beispiel. Ja. Und dass wir diese Entitäten, das ist auch immer ganz wichtig, gehört dazu, ja, dass wir die dann zählen können und dass wir die dann verwalten können. Ja, also zum Beispiel in Statistiken, in Schulstatistiken, ja, in Volkszählungen. Ja. Das ist eine Ideologie, die in der Realität, und da sehen wir dann auch, dass die Sprachideologien auch nie alleine funktionieren. Ja, also diese Ideologie mit dem Zählen und den Entitäten, die ist oft in der Realität verbunden mit sogenannten, mit der Standardsprachenideologie der sogenannten, weil gezählt werden in solchen Zählungen meistens nur Standardsprachen, weil nur Standardsprachen zählen.
Ja, klar.
Also vielleicht ganz kurz nochmal Zusammenfassung. Sprachideologien regeln also, wessen Sprache zählt und wessen Sprache nicht. Ja? Also wessen Akzent zum Beispiel als charmant gilt und wessen Akzent als defizitär abgestempelt wird. Also welche Sprachen einem im Leben etwas bringen, unter Anführungszeichen, und welche als Problem manchmal sogar wortwörtlich behandelt werden. Ja. Also Sprachideologien bestimmen, welche Sprachen bzw. welche Arten zu sprechen im öffentlichen Raum sichtbar und hörbar sein dürfen. Und genau dagegen schreibt Ansaldúa auch an. Also sie hat das, was viele tagtäglich einfach still ertragen, erdulden, erleiden, sie hat das benannt. Und zwar spricht sie dann eben bei dieser Diskriminierung aufgrund von Sprache von Linguistic Terrorism. Ja, und das, was jetzt hier ein bisschen so drastisch klingt in ihrer Wortwahl, ist im Grunde nichts anderes als, würde ich jetzt sagen, ist auch nicht weniger drastisch, aber vielleicht ein bisschen, ja, sprachliche Gewalt im Sinne von Diskriminierung. Ja, also sie meint damit Gewalt, die entsteht, wenn Menschen systematisch beigebracht wird, so wie du sprichst, ist es falsch. Ja. Und Ansaldúa sagt eben, Linguistic Terrorism passiert jetzt nicht nur durch offene Verbote, natürlich auch, ja, Sprachverbote zum Beispiel, sondern eben auch durch ganz subtile Zeichen im Alltag, ja, durch ein Lachen, ein Korrigieren, ein ungefragtes, ja, ein Herabwürdigen. Und zwar ganz, 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 ganz wichtig, wir haben es am Anfang der Folge schon mal angesprochen, ja, nicht nur in der Mehrheitsgesellschaft, ja, sondern auch innerhalb der eigenen Community. Ja, und diese Gewalt bei ihr geht sehr tief, weil sie in selbst eingreift, weil sie in unser Selbstverständnis eingreift, weil sie Scham erzeugt, ganz wichtig, ja, dieser Begriff der Scham, dieses Konzept, weil sie dazu führt, diese Gewalt, dass Menschen einfach anfangen, dann ihre eigene Sprache zu verstecken und damit dann auch ihre Stimme, auch im übertragenen Sinne, dann zu verstecken. Ja, und ich habe da auch ein Beispiel rausgesucht, wo ich finde, dass man hört dann einfach sehr, sehr gut, wie sie diese Situation erlebt und wie sie diesen Eingriff in ihr Selbstbild quasi erlebt. Ich habe das jetzt einmal nur auf Englisch, ich hoffe, alle verstehen, was ich vorlese. Also sie schreibt da, if you want to really hurt me, talk badly about my language. Ethnic identity is twin skin to linguistic identity. I am my language. Until I can take pride in my language, I cannot take pride in myself. Also sie verwendet hier den Begriff Pride, also Stolz. Ja, aber ich würde sagen, so die Kehrseite von Stolz ist zumindest zum Teil auf jeden Fall Scham. Und deswegen ist das bei ihr, das zieht sich quasi nicht nur durch das Kapitel, ja, durch das ganze Buch, wahrscheinlich durch ihr ganzes Schreiben, soweit bin ich noch nicht beim Lesen. Aber interessant finde ich ja daran, also interessant, ja, wir müssen um das, was sie hier beschreibt, ja, aus ihrer Perspektive eigentlich gar nicht mal so im Detail verstehen, aus welchem geografischen oder soziokulturellen Blickwinkel heraus sie selber damals geschrieben hat in den 80ern. Ja, weil das kennen wir auch hier. Ja, das kennen wir auch in Österreich zum Beispiel. In Deutschland ist die Situation ähnlich. Ja, da gibt es ja nur ein Beispiel von vielen. Ja, in Schulen zum Beispiel immer wieder Regelungen, ja, die in der Pause oder am Schulhof zum Beispiel zur Kommunikation auf Deutsch verpflichten. Mhm. Ja. Mhm. Und das begründet man dann oft, ja, nicht nur natürlich, weil das Ganze ist sehr viel komplexer, aber eben auch begründet man das mit besserer Integration. Ja. Also das wäre auch zum Beispiel eine Sprachideologie. Ja. Also nehme ich die Formel Integration durch Sprache, ganz wichtige Sprachideologie eigentlich. Also wenn wir die Vorstellung für ganz einleuchtend, für völlig logisch halten, ja, dass Menschen sich erst dann vollständig in einem fremden Land integriert hätten, wenn sie die offizielle Landessprache gelernt haben. Ja, aber genau das ist ja ein Trugschluss. Ja, und das bringe ich jetzt auch wieder zurück zu Ansaldúa, ja, weil selbst wenn Menschen perfekt unter Anführungszeichen Deutsch sprechen, weil wer spricht perfekt, ja, selbst dann erleben sie Diskriminierung. Ja, die Sprache ist dann nur quasi die hörbare Oberfläche irgendwie, ja, die Ausschlüsse, die sitzen, also wenn Menschen erstmal nur unter Anführungszeichen aufgrund von Sprache diskriminiert werden, die sitzen immer tiefer. Ja, das ist genau das, was auch in Chidirim, ja, mit dem Begriff Linguizismus für den mitteleuropäischen Kontext beschrieben hat. Also Dirim ist nicht die Erste, die diesen Begriff geprägt hat, Linguizismus, aber sie spricht eben genau über diese Regionen, mitteleuropäischen Regionen, Deutschland, Österreich. Mhm. Also für alle, die sich da vielleicht einen etwas weniger brutalen Begriff wünschen, weil Linguizismus, also so wie ich Ansaldúa verstehe, bedeutet im Grunde dasselbe, ja, wie Linguistic Terrorism. Ja, also Menschen werden aufgrund ihres Sprachgebrauchs oder ihrer angenommenen Sprachkompetenz diskriminiert, auch dann, wenn sie formal eigentlich die Sprache der Mehrheitsgesellschaft perfekt eben beherrschen. Ja. Auch bei uns in Europa wird Sprache bis heute eigentlich als neutraler, unter Anführungszeichen, Integrationsmarker irgendwie inszeniert. Ja. Aber die Realität sieht einfach anders aus, weil, so wie ich gesagt habe, selbst Menschen, die perfekt Deutsch sprechen, bleiben oft sogenannte racialized others. Ja. Also zum Beispiel, weil sie einen fremden Namen haben. Das reicht schon oft, ja, der fremde Namen. Wegen ihrer Hautfarbe, Religion, Kleidung, die vermeintliche Herkunft. Ja, all das sind Gründe für Diskriminierung. Ja, oder einfach nur, weil sie nicht deutsch bzw. österreichisch genug wahrgenommen werden. Und hier sagt eben dann Dirim, ja, sprachliche Diskriminierung funktioniert eben häufig als Stellvertreter-Diskriminierung. Also Sprache wird zum scheinbar objektiven Kriterium, um eben Ausgrenzung zu legitimieren. Ja, während dann im Hintergrund aber eigentlich Rassismus, Klassismus oder eben antimuslimische Ressentiments wirken. Ja. Und genau das beschreibt ja auch Ansaldúa. Ja. Also Linguistic Terrorism bedeutet bei ihr, dass Sprache vorgeschoben wird, um tiefere Machtstrukturen aufrechtzuerhalten, ist das Wort. Ja. Mhm. Das heißt eben beide Konzepte, ja, um das nochmal zusammenzufassen, also sowohl Linguistic Terrorism als auch Linguizismus machen sichtbar, es geht nicht wirklich um Sprache, es geht darum, wer sprechen darf, wer gehört werden darf, ja, wer dazugehören darf und wer nicht. Ja. Ja. Und vielleicht ist das auch der Grund, würde ich sagen, ja, warum Ansaldúas wilde Zunge hier so eine starke Metapher ist, ja, weil sie für etwas steht, für das, was sich nicht zähmen lässt, für die Sprache, die bleibt quasi, ja, in all ihrer Vielfältigkeit, ja, für die Identität, die sich nicht teilen lässt, ja, und für die Stimme, die dann nicht verschwindet dadurch. Ja. Ja. Und ich glaube, mit dem, also genau hier an diesem Punkt kommen wir auch dann zu dem, was Ansaldúa dann später im Buch, das macht sie nicht in dem Kapitel, aber später im Buch schreibt sie dann eben über diese Mestiza Consciousness, ja, also dieses Bewusstsein, also Consciousness, das sich aus vermeintlichen Widersprüchen zusammensetzt, wenn man, so wie Ansaldúa, eben in Grenzregionen lebt und sich, so wie du das vorher eben auch schon erklärt hast, als Mestizer identifiziert. Genau, also sie holt diesen Begriff der Mestiza aus seiner kolonialen Vergangenheit so ein bisschen, ja, und verwendet ihn bewusst politisch, bewusst empowernd. Genau, also das wäre jetzt für mich schon eigentlich so diese Überleitung zu dem Fazit, das ich hätte.
Oha,
also vielleicht
ja.
sage ich, ja, genau, also vielleicht, wenn du magst, machen wir wieder so wie letztes Mal. Ja? Also ich sage gerne, was ich so als Fazit habe, so was ich mitnehme aus von Ansaldur aus der linguistischen oder aus der, nicht linguistischen, aus der sprachlichen Perspektive, sagen wir so. Und dann kannst du noch deinen Senf dazu werfen. Also, weil ich finde, dass eben das, was sie über Linguistic Terrorism schreibt und was sie über Mestiza Consciousness schreibt, wirklich gut zusammenpasst, ja, weil bei ihr ist eben dieses Mestiza Consciousness kein harmonisches Ich bin alles in einem Gefühl. Ja, das ist also bei ihr auch kein Zustand, in dem man sich immer wohlfühlt, zum Beispiel. Ja, es ist ein Bewusstsein, das wie soll ich sagen, das gelernt hat, mit Brüchen zu leben. Ja, das gelernt hat, dass Identität aus Spannung besteht, aus Vermischung, aus Reibung und dass diese ständige Konfrontation, also mit Widersprüchen, Vermischungen, Spannungen und so weiter, nicht nur aushält, sondern wirklich aktiv als Stärke dann auch begreift. Ja, und als ich das gelesen habe, da habe ich sofort an das denken müssen, was wir letztes Mal schon bei Stuart Hall über mehrsprachige Identität gesagt haben. Also ich, glaube ich, gesagt habe. Ja, also dass Menschen, die ein Leben lang gelernt haben, am eigenen Leib erfahren haben quasi, ja, weil Spracherleben ist halt immer auch körperliches Erleben. Mhm. Also dass diese Menschen genau dieses Gefühl des Gespaltenseins, der Spannung, des nicht ganz da, aber auch nicht ganz dort Seins spüren. Ja, und dann diese Gefühle quasi zum Beispiel in Sprachbiografien zum Ausdruck bringen. Und ein bisschen das macht ja auch Ansaldur in diesem Kapitel, so eine kleine Sprachbiografie von sich selbst. Ja. Also das, was sie hier dann mit Mestiza Consciousness später zum Ausdruck bringt, ist quasi eine Reaktion, sage ich jetzt mal, auf eine weitere Sprachideologie, über die wir heute eigentlich noch gar nicht gesprochen haben. Also ihr seht, es wird mal daraus eine eigene Folge, glaube ich. Und zwar ist das die Sprachideologie der Einsprachigkeit. Ja? Mhm. Also die Idee, der Mensch sei von Natur aus einsprachig und mehrsprachig zu sein, wäre dann die Ausnahme. Ja, daher auch die ganzen Bilder dieser Nichtvollständigkeit, dieser Gespaltenheit und so weiter. Und ja, natürlich, ja, Widerstand ist gut und wichtig, aber er ist halt nicht der letzte Schritt oder zumindest darf er nicht der letzte Schritt bleiben. Ja. Also nach diesem Widerstand kommt nämlich Transformation, idealerweise. Mhm. Ja, also wir müssen schließlich bedenken, ja, Ansaldur schreibt die Borderlands ja schon in den 1980ern, also das ist noch in einer Zeit, in der Mehrsprachigkeit zum Großteil noch als Zweisprachigkeit verstanden wurde und wo einfach Konzepte oder Praktiken, ja, wie heute zum Beispiel das Translanguaging oder so, wenn überhaupt erst noch in den Kinderschuhen gesteckt sind. Und ich will auch gar nicht behaupten, ja, nicht falsch verstehen, ich will nicht behaupten, dass wir heute so viel weiter wären als damals. Absolut nicht. Aber auch heute, würde ich sagen, sitzen Sprachideologien, also genau die Ideologien, gegen die auch Ansaldur damals schon angeschrieben hat, noch tief. Ja? Also sowohl in den Amerikas als auch bei uns in Europa. Und ja, Mehrsprachigkeit steht mittlerweile vermehrt im Gespräch, das stimmt schon, ja, vor allem im Bildungsbereich zum Beispiel, ja, da wird Mehrsprachigkeit aber, muss man auch dazu sagen, meist immer als Problem verhandelt. Ja, also die Mehrsprachigkeit ist da, ja, wir sprechen über Mehrsprachigkeit zumindest, ja, aber sie ist immer noch so ein Problem, das wir überwinden müssen. Und wenn dann tatsächlich mehrsprachigkeitsförderliche Maßnahmen gesetzt werden, dann nur dann, wenn sie ordentlich im Sinne von standardsprachlich ist, also die Mehrsprachigkeit.
Mhm.
Ja.
Mhm.
wenn die Mehrsprachigkeit nützlich ist. Ja, also ja, kein Türkisch für alle oder so, ja, weil wer braucht Türkisch. Ja. Also das sind so diese Ideen, die dann da mitschwingen und wo dann auch schwierig wird, wirklich mehr über Mehrsprachigkeit anders zu denken, weil es einfach nicht in die Strukturen passt. Ja. Weil zum Beispiel auch Mehrsprachigkeit muss, ja, wenn Maßnahmen gesetzt werden sollen, ja, in klare Schubladen passen. Ja. Also ich lerne Farsi hier und Englisch dort. Also so etwas wie wirklich gelebte Mehrsprachigkeit, ja, mehrsprachige Realität der SprecherInnen hat da einfach keinen Platz. Damit hat das einfach überhaupt nichts zu tun. Ne. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, stützt sich also auch Sprachenpolitik heute noch nach der Jahrtausendwende praktisch immer noch auf Standardsprachen, auf muttersprachliche Kompetenz, auf Einsprachigkeit. Fertig. Ja. Aber, und das bringt mich jetzt zu meinem wichtigen Punkt, ja, zumindest in der Wissenschaft sind wir mittlerweile an einem Punkt, an dem da ein bisschen ein Umdenken stattfindet. Ja. Ein Umdenken, das nicht jetzt nur überholte Vorstellungen von Einsprachigkeit hinterfragt oder mehr Sprachigkeit, Spracherwerb, sprachliche Praxis hinterfragt, sondern wirklich auch die eigene Verantwortung, ja, als wissenschaffende Disziplinen kritisch im Blick hat. Ja, und einen Begriff, den ich da gern für dieses Umdenken verwende, und das ist der des Multilingual Mindsets. Ja, also aufbauend auf Ansaldur, ja, also diese Idee des von Natur aus ein- und standardsprachlichen Menschen einerseits zu widerstehen, zu sagen, nein, stopp, aber darüber hinaus eben auch in dieser spannungsvollen Mischung von Sprachen, Sprechweisen, Identitäten, das, was Ansaldur da praktiziert, ja auch in ihrem Schreiben, ja, schlicht und einfach als das neue Normal zu sehen. Ja, also umgekehrt zu sagen, Mehrsprachigkeit ist die Norm und Einsprachigkeit der Sonderfall. Nicht die Spannung aushalten oder aushalten müssen, ja, im Widerspruch leben, ja, sondern wieder die Zuschreibung eines Widerspruchs zu leben. Also sich erst gar nicht zu einem Widerspruch machen zu lassen. Ja, weil alles andere wäre meiner Meinung nach einfach ein Schritt rückwärts von heute gesehen. Ja, und wird einfach auch der tatsächlichen gelebten Mehrsprachigkeit nicht gerecht. Sowohl bei uns als auch überall sonst auf der Welt. Ja. Also das wäre mein Anhängsel so an Ansaldur, an das, was ich bei ihr rausgelesen habe.
Ja, vielen Dank dafür. Ich hatte noch ein, zwei Gedanken und dann mein eigenes Fazit. genau, ich habe, weil das, was du jetzt gerade alles zur Mehrsprachigkeit und zur Frage nach Sprachideologie und Macht gesagt hast, musste ich an ein Beispiel denken, dass ich selbst super spannend fand, dass das irgendwie auch ein bisschen illustriert, dass das wirklich auch mit Ideologie und eben mit Macht zu tun hat. Also gerade dieses zu sagen, okay, Einsprachigkeit ist was Besseres, dient ja auch zu sagen, okay, wir, also beziehungsweise zu verhindern, dass man sagen könnte, okay, Menschen, die jetzt quasi eine Migrationsgeschichte haben und in dieses Land kommen und irgendwie mehrere Sprachen sprechen könnten, die hätten vielleicht sogar einen Vorteil. Also es, also quasi sich selbst automatisch in diese höhere Position zu stellen und gar nicht zuzulassen, dass vielleicht das andere auch positiv bewertet wird, weil dann könnte das ja positiver bewertet werden. Das ist ja ein Teil davon. Und mir ist so selbst irgendwie das erste Mal aufgefallen, als ich in Schottland war, also nicht, weil ich in Schottland war, sondern weil ich da eine Person kennengelernt habe, die German Studies in Schottland studiert hatte, im Bachelor, also in den 10er Jahren, jetzt ungefähr vor 10 Jahren war das. Und ich dachte mir, okay, ja, German Studies, das ist halt, dann lernst du halt Deutsch, dann machst du deutsche Kultur, ja. Sowas, was ich im Deutschunterricht gelernt habe. Ja. Und einfach die Hälfte ihres Studiums war was zur türkischen Kultur in Deutschland. Und für mich war so, hä, was? Also ja, macht total Sinn irgendwann, aber das war, ich wäre niemals von selbst drauf gekommen, dass das Teil von German Studies sei. Und da sieht man auch diese Perspektivität, also dass im Ausland ein bestimmtes Studienfach diese diese Vielschichtigkeit beinhaltet, was im Inland aufgrund von diesen Machtpolitiken gar nicht geht.
Die Außenperspektive. Die Außenperspektive ist immer anders als die Innenperspektive. Ja. Das ist das Erste. Ja. Und das Zweite vielleicht noch so als Hintrag zu Identität und Sprache. Ja, weil wenn heute positiv über Mehrsprachigkeit gesprochen wird, sage ich jetzt mal, ja, oder wenn halt gefordert wird, dass Mehrsprachigkeit eigentlich als was Positives gesehen werden sollte, dann ist das ja ein Ressourcendiskurs. Ne? Also es geht immer darum, so wie du jetzt gesagt hast, die haben ja eigentlich was, die haben ja ein Mehr, ja, die haben ja Vorteile. Mehrsprachigkeit, egal welche Sprachen du sprichst, ja, ist ja eigentlich immer ein Vorteil. Also so wird dieser positive Diskurs geführt, aber die Abwehr Reaktion gegen Mehrsprachigkeit ist ja absolut nicht der Ressourcendiskurs, hat überhaupt nichts mit Ressourcen zu tun, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ja ein Identitätsdiskurs. Ja. Also diese Einsprachigkeit hat sich ja auch erst wirklich so als Ideologie rausgebildet, wirklich damals bei uns, ja, 19. Jahrhundert, Nationalstaatenbildung, also da, wo wirklich Sprache eingesetzt wurde, eben um nationale Identität zu legitimieren und quasi sie abzugrenzen. Ne. Und dann macht das mit der Einsprachigkeit natürlich total Sinn, wenn man sagt, okay, man muss halt eine Sprache sprechen, um mitreden zu dürfen und um loyal zu sein gegenüber dem eigenen, was auch immer. Ja. Aber passt halt absolut nicht mehr. Also in die moderne Welt, also da, wo wir jetzt gerade leben, passt überhaupt nicht mehr. Ne? Abgesehen davon, dass es auch damals schon ein bisschen flawed war, der ganze Plan. Aber gut.
Ja, oh Mann. Oh, ich bin gerade selber nochmal. Es ist einfach so krass, wie neu manche Dinge sind. Also gerade auch im Nationalstaat ist nur so ein perfektes Beispiel, wie neu manche Sachen sind, die uns einfach so krass prägen. Und dazu gehört halt einfach so ein Rattenschwanz an ganz vielen anderen.
Ja.
Oh, manchmal die Welt, ey, ist schlimm. Wie langsam sich Dinge ändern und dann doch einfach wie neu manche Dinge doch sind.
Wir haben es eigentlich schon. Wir haben schon vorgewarnt in unserer zweiten Folge damals, oder? Dass da das 19. Jahrhundert die Dark Ages waren, oder?
Das ist immer. Das habe ich auch immer. Manchmal
also wenn man nicht weiß, woher was kommt, es kommt aus dem 19. Jahrhundert.
Jetzt ist ja bei mir auf meiner Instagram-Seite auch schon so ein Running Gag, so, wann ist das denn das entstanden? Ratet mal, ist immer 19. Jahrhundert.
Exakt.
Oh Mann. Genau, dann noch zwei kleine Sachen, also eine kleine größere. Als du das gesagt hast, ist mir einfach, warte, haben wir heute überhaupt über Geschlecht gesprochen? Ja, natürlich, ich habe ja über Guadalupe gesprochen. Vielleicht wollte ich das nochmal ins Fazit bringen. Weil das ist ja schon was bei Andaldúa zentral ist. Also nicht nur diese Borderlands zwischen, diese Grenzgebiet zwischen Sprachen, sondern dieses Grenzgebiet auf einer geschlechtlichen und auf einer sexuellen Ebene. Weshalb sie dann eben auch so Mythen wie die Guadalupe braucht, um eben zum Beispiel erstmal zu zeigen, dass es so eine binäre Vorstellung von Weiblichkeit gibt, entweder nur die Jungfrau, die ganz rein ist, oder nur die böse aztekische Göttin. Aber eigentlich ist quasi diese Mischform, diese Guadalupe, die irgendwie beides trägt, die sowohl katholische Jungfrau sein kann, als auch Widerstandskämpferin, das ist so diese Zukunft dieser neuen Mestiza.
Ja.
Genau, dann vielleicht zum allerletzten Fazitschluss nochmal kurz sagen, warum ich eigentlich diese Folge auswählen wollte. Natürlich nicht nur, weil sie super spannend ist, sondern weil...
Weil du mir noch mehr zu lesen geben wolltest.
Ja, das auch. Aber zusätzlich auch...
Es wäre mein Lesestapel noch nicht lang groß genug.
Ja, auf jeden Fall. Nur für dich. Nur damit du auf gar keinen Fall dich ausgelesen hast. Weil du ja so gerne Bücher liest, um nochmal zur ersten Folge zurückzukommen.
Stimmt. Leute, bitte.
Nee,
Na, wobei, das zähle ich ja, das wäre ja gar nicht, das wäre ja gar kein Buch. Also das würde ich da gar nicht dazu zählen.
Okay.
Zu dem, was ich normalerweise nicht lese.
Okay.
Na gut, aber sag mir, warum du eigentlich wirklich ausgewählt hast.
Genau, eigentlich habe ich dieses Buch ausgewählt, weil ich selbst beim allerersten Mal, als ich dieses Buch gelesen habe, was habe ich denn vorhin gesagt, 2016, 2017, eine Abneigung gegen dieses Buch hatte. Und irgendwie das Gefühl hat, ich muss es jetzt wieder gut machen mit dieser Podcast-Folge.
Und hat's geklappt?
Ja, schon. Nee. Also,
hast du es wieder gut gemacht?
Ja, also ich finde, das ist ein guter Moment, auch mal zu zeigen, dass auch Menschen wie wir, die hier irgendwelche coolen Podcasts machen und irgendwie einen Doktortitel haben und sonstiges, dass wir auch Eigenreflexion immer wieder machen müssen. Weil es war, also ich habe dieses Buch gelesen, oder vielleicht war es auch schon zu 18. Es muss auf jeden Fall nach meinem Master gewesen sein. Genau, habe ich dieses Buch gelesen und ich hatte im Lesekreis, von dem ich schon mal gesprochen hatte.
Ja.
Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon, warte, schon viele andere theoretische Bücher gelesen, also Judith Butler, Foucault, was auch immer, Homi Bhabha, hybride Kultur und so weiter und so fort.
Aha.
Und für mich war so dieses, hä, aber da ist doch gar nichts Neues in diesem Buch von Ansel Duhr. Was, warum sollen wir das? Och nö, jetzt ernst, warte mal kurz. Jetzt ist da so ein blöder Bauarbeiter
direkt laut,
von meinem
gell?
Fenster. Ja, aber das ist, warte mal, ich fange gleich mal an, wenn die, macht er jetzt, ohne Witz, mäht er jetzt den Rasen vor meinem Fenster.
Wahrscheinlich, jetzt noch genau 2 Minuten lang, bis wir fertig sind.
Warte mal, der sollte vielleicht. Ich kann halt in kein anderes Raum, in keinen anderen Raum gehen, das ist gerade ein bisschen blöd.
Ist das Fenster schon zu?
Ja, das Fenster ist zu, aber ich bin ja im Erdgeschoss, das ist also wirklich im Meter von mir weg.
Das ist super, super laut, echt, ja. Aber das höre ich, das höre ich total laut.
Ja, toll. Warte mal. Ich gehe mal auf die Toilette. Das ist der einzige
Gut,
Ort,
Jessica,
wo
das
man
schneiden
noch
wir nicht raus. Das lassen wir drin.
Oh Mann, ey.
Das,
ja, gut.
Dass du jetzt verraten hast, dass du auf die Toilette gehst.
So, hörst du mich jetzt besser?
Viel besser.
Okay, warte
jetzt
mal.
Jetzt halt, als wären wir ein riesen Konzert. So.
Ja, da war
aber
der Raum
ich höre keinen, ich höre keinen Rasenmäher mehr.
Okay, ich fange nochmal an. Also der
also
Grund,
besser.
Warum ich dieses Buch genommen habe, ist, um es wieder gut zu machen, Selbstreflexion. Genau. Ich habe das Buch das erste Mal gelesen, als ich schon andere theoretische Bücher gelesen habe und dachte mir, warum soll ich dieses Buch lesen? Ich tue mich total schwer damit. Was ist überhaupt Neues daran? Was lerne ich überhaupt davon? Und das ist ja genau der Punkt. Ja, also, also quasi... ich war in der Position, in der ich eine feste Vorstellung davon hatte, was wissenschaftliche Sprache ist, was ein theoretisches Buch ist, was ich aus einem theoretischen Buch erfahren muss. Also ich lese ein Buch, weil ich etwas wissen will und das Buch muss mir diese Antwort geben. Ja? Zum Beispiel, ich will etwas Neues über Identität erfahren und dann habe ich das Gefühl, ich mache das nicht, aber einfach nur, weil es vielleicht etwas ganz anderes sagen will. Ja? Und das ist ja genau das, was Ansel Duhr performativ ja irgendwie machen will. Ja.
Ja.
Genau.
Ja,
und daran sieht man eigentlich, dass ich das Buch halt überhaupt gar nicht verstanden hatte. Und mit so einer krassen, akademischen, auch englisch-theoretischen Überheblichkeit herangegangen bin.
Ja. Aber lustig, ja. Also ich muss jetzt wahrscheinlich ehrlich sagen, wenn ich in deiner Situation gewesen wäre, oder jetzt nicht nur Situation, sondern eben auch an diesem Punkt in meinem Leben oder in meiner akademischen Laufbahn, die keine Laufbahn ist, aber dann glaube ich, hätte ich genauso reagiert wie du. Ja, aber so wie ich vorher gesagt habe, ja, nachdem du mir das Buch letzte Woche vorgeschlagen hast, ja, bin ich in einer vollkommen anderen Situation. Ich habe selbst super viele akademische Arbeiten, Abschlussarbeiten geschrieben und ich hatte immer das Gefühl, ich kann einfach nicht mit diesem akademischen Stil, ich kann nicht mit diesem Wissenschaft, das, was sie von mir hören wollen, kann ich nicht in der Sprache rüberbringen, die sie hören wollen. Und ich habe immer damit gestruggelt und jetzt, wo ich halt sie lese, hatte ich halt genau diese Perspektive schon beim Lesen bei ihr und deswegen ist genau das mir bei ihr als allererstes aufgefallen.
Ja.
Und das war auch etwas, wo ich gesagt habe, okay, deswegen ist sie allein schon auch empfehlenswert, weil ich weiß nicht, sollen wir vielleicht zum Schluss noch einmal kurz sagen, ob wir das Buch quasi weiterempfehlen können, weil jetzt hast du am Anfang gesagt, boah, ist ure schwierig zu lesen, weil sie möchte ja schwierig zu lesen sein, aufgrund dieses Code-Switchings und sich nicht an Regeln haltend. Und ich sage aber eigentlich, da bin ich einverstanden mit dem, was du sagst, wenn es zum Beispiel um Vorkenntnisse in romanischen Sprachen geht. Also ich glaube, es ist relativ egal, welche romanische Sprache man spricht, wenn man Spanisch spricht oder vielleicht sogar auch Varietäten oder Dialekte, die sie auch verwendet, dann ist das natürlich vom Vorteil. Aber zumindest mir hat allein schon Französisch geholfen zum Beispiel, um mir gewisse Dinge zu erlesen, sag ich mal. Das hilft schon. Und ja, ihr Buch ist ein heilloses Kuddelmuddel. Das muss man halt schon von vornherein wissen. Ja, also man darf sich halt nichts Geradliniges erwarten. Aber ich denke einfach eines, was wir von Ansaldur von heute auf jeden Fall mitnehmen sollten, ja, in die Zukunft schon auch so ein bisschen, ja, ist, dass sie uns einlädt, Mehrsprachigkeit radikaler zu denken, ja, nicht als Tool, nicht als Ressource. Also, und so setzt sie auch ihre verschiedenen Sprachen im Buch nicht ein. Mhm. Es ist nicht, ja, es ist ja, jetzt kein ja. Tool, ja, ja, sondern es ist etwas, was Reibung erzeugt und deswegen auch politisch wird. Und
genau.
Also ich habe das so gelesen wie Sprache in Aufruhr ein bisschen, ja, ja. Das, was ich gelesen habe. Ja, und sie hält sich einfach nicht an diese standardsprachlichen, wissenschaftlichen Konventionen. Ja. Und das Paradoxe dran ist, sie wird aber dadurch verständlicher. Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, ja, also nicht jetzt wegen dem Code-Switching, da muss man reinkommen, ja. Aber sie wird verständlicher in ihrer Sprache, weil ihre Sprache in ihrer Vielschichtigkeit und in ihrer Komplexität und in ihrer Vielstimmigkeit ist trotzdem sehr, sehr klar, sehr, sehr direkt. Ja. Ja. Und das allein, dass eigentlich etwas, was schwieriger sein soll, im Endeffekt einfacher werden kann, das allein sollte uns, glaube ich, schon zu denken geben. Mhm. Ich weiß nicht. Das ist das, was mir am meisten zu denken gegeben hat. Jetzt bei der Vorbereitung.
Ja, nee, das ist super gut, weil es ist ja, also genau das, was ich meinte, was mich irgendwie so abgeschreckt hat, ist ja genau das, weil es halt genau etwas tut, was ich eigentlich nicht von einem Buch will, wenn ich ein wissenschaftliches Buch lesen will oder ein theoretisches Buch lesen will. Mhm. Und genau das ist ja die das Geschenk, das dieses Buch einem gibt, um es mal so zu formulieren. Dass,
richtig.
Und genau deswegen würde ich es halt auch empfehlen, also gerade für Leute, die eigentlich vielleicht, so wie ich auch damals schon, denken, sie sind irgendwie selbstkritisch, sie sind eigentlich in einer Machtposition, keine Ahnung, weil zum Beispiel bin ich jetzt, Deutsch und Weiß oder so, ja. Dass man halt in eine Position reingerückt wird, in der man dieser Widerspruch unumgänglich ist. In der dieses Durcheinander, dieser Kampf so präsent ist, dass man ihn gar nicht mehr ausblenden kann. Ja. Dass man ansonsten nicht durchs Buch kommt. Ja. Genau.
Ja. Ja, ja. Genau. Und vielleicht als Schlusswort, würde ich uns allen raten, vielleicht sollten wir einfach aufhören, Sprache zähmen zu wollen, oder? Und vielleicht sollten wir lernen, öfter mal mit wilder Zunge zu sprechen, auch selbst. Ja, vielleicht würden wir uns dann ein bisschen besser verstehen.
Oh.
Who knows? Who knows? Okay.
Gut, dann sind wir am Ende.
Jetzt haben wir es aber wirklich, oder?
Ja,
nach 5 Fazits hintereinander?
Ja, dafür haben wir nur 2 Kapitel von 15 besprochen. Das ist ein kurzes Kapitel, muss ich dazu sagen. Leute, es ist kein 1000-Seiten-Buch.
Das stimmt.
No.
Ja, wir hätten sie einfach gehabt, aber
ja. No. So, gut. Dann
was müssen wir zum Schluss noch sagen?
Zum Schluss meistens sowas wie danke, dass ihr die Folge gehört habt, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Das ist erstmal wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wirklich die allerletzte Minute hören. Deswegen, wir freuen uns umso mehr, wenn ihr diese Folge weiterempfiehlt, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie bewertet. Auf Spotify und auf Apple Podcast könnt ihr das machen. Ihr könnt auf Spotify auch kommentieren und Rückfragen stellen. Ihr könnt uns jeweils beiden auf Instagram und auf unseren Blogs und auf unseren anderen Sachen, unserem eigenen Podcast folgen. Und ihr könnt uns auch auf Instagram vor allem Nachrichten schreiben, wenn ihr Feedback habt, zum Beispiel Rückfragen oder Kritik oder auch Vorschläge für neue Folgen, die wir nach unserer Sommerpause weiter aufnehmen sollen.
Genau.
Und ich glaube, das war's. Wir freuen uns, wenn ihr bei uns bleibt und uns weiterempfehlt und
eifrige HörerInnen bleibt.
Genau.
Ja. Sehr schön. Na gut. Ja. Jessica, vielen Dank, wie immer.
Danke dir.
Für diese spannende Folge. Ich freue mich aufs nächste Mal. Eine Folge haben wir noch vor uns, vor der Sommerpause, gell?
Genau, magst du kurz sagen, was es da gehen wird?
Genau, wir haben uns gedacht, wir machen eine etwas nicht so theorielastige Folge nächstes Mal. Wird hauptsächlich um Sprache, Sprachentwicklung, also Sprachwandel und Bezeichnungen für Frauen durch die Geschichte hindurch gehen. Genau, also ich verspreche, es wird nicht so lange, es wird keine so lange Folge werden heute.
Ich fürchte ja auch. Bei 40 Minuten.
Okay. Challenge? Challenge? Weiß ich noch nicht, ob accepted. Ich überlege es mir noch, ob ich accepted.
Gut.
aber ja, ich glaube, jetzt im Sommer ist es wirklich, also ich, die Hitze wird nur noch schlimmer und ich glaube, kürzere Folgen tun uns jetzt gut. Na gut, Jessica, vielen Dank. Ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Baba.